Das ist das Sportgebabbel, der Infopodcast des Landessportbundes Hessen. Kurz und kompakt.
Herzlich willkommen zur Fortsetzung der letzten Podcast-Folge. Ohne große Einleitung geht es weiter. Wir sprechen erneut mit Niko Mikulic von der Sportjugend. Diesmal geht es um das Thema Demokratiestärkung im Sport und in Vereinen. Los geht's! Vereine werden häufig als Lernorte der Demokratie bezeichnet. Allerdings werden Beteiligungsmöglichkeiten etwa auf den Mitgliederversammlungen wenig und in vielen Vereinen immer nur von den Gleichen genutzt. Gelebte Demokratie sieht anders aus, oder?
Ja und nein, würde ich fast sagen. Also ich glaube, es ist unglaublich wertvoll, dass wir genau diese strukturellen Merkmale haben. Also dass Vereine eine Satzung haben, dass Vereine da drinne stehen haben, wie die Macht in dem Verein auch verteilt wird, dass es Wahlen gibt über die Mitgliederversammlung, dass es dort Ordnungen gibt, wie beispielsweise eine Jugendordnung, wo das alles festgelegt ist. Ich glaube, das gehört auch schon dazu. Und wenn man jetzt sagen würde, man versteht Demokratie nur auf dieser strukturellen Ebene, dann begrenzt es sich ja auch darauf. Und dann könnte man sagen, es ist ja alles demokratisch. Und dann kommt man aber zu der Problematik, die du gerade angesprochen hast, mit der Frage, also wer geht denn zu den Mitgliederversammlungen? Und wie interessant ist das, sich den Bericht anzuhören und den Bericht anzuhören und irgendwann zu wählen, wo es überhaupt keine Gegenkandidatinnen gibt? Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Wunderpunkt, auf den man aufmerksam machen kann. Und gleichzeitig passiert eben die Demokratie in einem Sportverein ja nicht nur an diesem Ort. Dann ist es, glaube ich, wirklich verfehlt, wenn das nur dort passiert, sondern ich glaube, dass das an verschiedenen Stellen passiert. Und ich spreche immer über den Unterschied zwischen sozusagen einer strukturellen Demokratie und einer Alltagsdemokratie. Und Alltagsdemokratie ist all das für mich, was auch in einem wertegeleiteten Sport passiert, wenn zum Beispiel ÜbungsleiterInnen in ihrer Kindergruppe die Kids mal fragen, hey, was machen wir denn heute? Wie würdet ihr denn die Stunde aufbauen? Oder der 14-jährige Fußballspieler gefragt wird, ob er nicht mal das Training von der F-Jugend übernehmen kann, weil man merkt, er hat irgendwie einen Drive dazu. Und all das hat viel mit Demokratie zu tun, denn das sind gelebte Werte. Im Grunde ist das sozusagen sowas wie Verantwortungsübertragung, Beteiligung leben. Und deswegen sehe ich diese Problematik mit den Mitgliederversammlungen und würde aber dafür werben, eben das ein bisschen breiter zu denken. Und gleichzeitig müssen wir, glaube ich, darauf achten, wie sind diese Mitgliederversammlungen strukturiert? Und ist es wirklich so sinnvoll, so bürokratisch weiterzuarbeiten? Oder gibt es da nicht Möglichkeiten, das anders zu machen? Da gibt es ein paar coole Beispiele von Vereinen, die das schaffen, das aufzubrechen, das eben auch ein bisschen lockerer zu sehen, vielleicht auch zu verknüpfen mit Festen und Ähnlichem und das sozusagen zugänglicher zu machen, auch zu überlegen, wie machen wir die Ansprache anders. Reicht es aus, wenn wir in der letzten Vorstandssitzung darüber gesprochen haben, dass jetzt Mitgliederversammlung ist und dann gibt es einen Aushang? Oder hilft es vielleicht, einzelne Mitglieder anzusprechen oder ganz dezidiert Werbung zu machen in den Abteilungen und so weiter und so fort? Ich glaube, da gibt es noch viel Möglichkeiten, wie man das anders aufbauen kann. Aber es passiert schon sehr viel Demokratisches, auch im Sport.
Studien zeigen, dass ehrenamtlich Engagierte ein größeres Vertrauen in die Demokratie haben. Viele Vereine haben aber erhebliche Probleme damit, Ehrenamtliche zu finden. Wie wichtig sind aus deiner Sicht intakte Rahmenbedingungen für das Ehrenamt, um unsere Demokratie zu stärken?
Auch eine meiner Lieblingsdiskussionspunkte. Ich glaube, das ist unabdingbar. Also ohne Ehrenamt funktioniert Deutschland nicht. Das kann man, glaube ich, sagen. Es gibt ja zahllose Studien, die aufmachen, wie unglaublich viele Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. Ich habe jetzt gesehen, dass allein in München um die Europameisterschaft 2024 vom DRK 10.000 Ehrenamtsstunden geleistet wird. 10.000 Ehrenamtsstunden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen für ein Fußballturnier. Also es ist auf jeden Fall unabdingbar, dass es Ehrenamt gibt. Und wir kennen, glaube ich, diese Problematiken, ihr hattet, glaube ich, im allerersten Podcast auch das Thema Ehrenamt, dass viele Menschen oder viel Arbeit auf wenige Schultern, insbesondere in kleineren Vereinen, aufgeteilt werden. Und viele Vereine, mit denen wir arbeiten, sagen uns das auch. Wir brauchen mehr Engagierte, wir brauchen mehr Ehrenamt. Ich glaube, das ist total gut, an Rahmenbedingungen zu arbeiten, das attraktiver zu machen, über wertschätzende Ehrungen, über Vergünstigungen und so weiter und so fort. Und aber wenn man bemerkt, dass das eben ein Problem ist, das uns seit so vielen Jahren begleitet, also ich bin jetzt irgendwie knapp zehn Jahre im Sport hauptberuflich aktiv und das Thema ist quasi seitdem immer präsent und ich wette, es war auch die 10 Jahre davor und die 10 Jahre davor immer ein Problem, dann müssten wir doch überlegen, ist es nicht vielleicht auch ein systemisches Problem? Also gibt es nicht Rahmenbedingungen, die unsere Art zu Gesellschaft zu organisieren mit sich bringt, die dafür sorgen, dass Leute immer weniger Zeit haben für Ehrenamt und immer stärkere Belastungen beispielsweise im Beruf haben? Und dann ist es, glaube ich, hilfreich zu sagen, wir doktoren sozusagen an den Symptomen rum und flicken da auch etwas und lösen auch. Ich glaube, es gibt sehr gute Lösungen. Aber vielleicht ist es auch hilfreich, ein bisschen tiefer zu gucken und zu überlegen, wie können wir uns auch anders organisieren als Gesellschaft, damit Ehrenamt auch wieder leichter möglich ist und nicht so eine starke Belastung wird, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele Ehrenamtliche, die wirklich stark belastet sind durch ihr Engagement.
Wie unterstützt die Sportjugend Hessen denn Vereine, sich ehrenamtsfreundlicher aufzustellen?
Wir haben natürlich als Sportjugend vor allen Dingen einen Jugendfokus. Ich glaube, das ist sozusagen in der Zusammenarbeit mit euch, sage ich jetzt mal, vom Landessportbund, total hilfreich, dass wir uns an vielen Stellen auf junge Menschen und auf die Menschen, die mit diesen jungen Menschen arbeiten, fokussieren können. Ich habe mir mal so ein paar Sachen notiert, die ich wichtig finde. Wir haben zum Beispiel einen Förderkatalog, wo relativ unbürokratisch Förderung beantragt werden kann durch Vereine und Verbände, um Dinge für Jugend umzusetzen. Das reicht von Freizeiten bis zu Workshops, bis zu richtigen Beratungen. Wir haben auf unserer Website ganz viele Tipps und Tricks, auch wie man Jugend fördern kann. Ich würde dann auch auf jeden Fall nochmal auf die Deutsche Sportjugend verweisen, die da auch ganz wichtige Publikationen zu haben. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Arbeit ist auch der Freiwilligendienst. Also wir haben jedes Jahr, ich glaube, 180 bis 200, manchmal mehr Freiwillige im Sport in Hessen, die alle quasi durch die Sportjugend Hessen pädagogisch begleitet werden. Und von denen sehr viele dann quasi auch in Anführungsstrichen hängen bleiben in diesem Engagementnetz, die dann auch nach ihrem FSJ oder BFD noch für ihre Vereine oder für andere Vereine in Hessen dann aktiv sind. Und ich glaube, das sind ganz gute Strukturen, um junges Engagement auch zu stärken.
Dass die Werte des Sports wichtig sind, würde sicher kein Vereinsvorsitzender oder Vereinsvorsitzende bestreiten. Mhm. Aber sie müssen mit Leben gefüllt werden. Was ist aus deiner Sicht da besonders wichtig?
Das hatte ich ja eben auch schon so ein bisschen erzählt in unseren oder aus unseren Beratungen und aus unseren Prozessen heraus. Ich glaube, es hilft, wenn man diese einfachen Fragen stellt. Also wenn man wirklich einfach mal überlegt, wir als Verein, wir kommen hier seit, oder wir als Vorstand, oft ist es ja quasi das Gremium, wo sich am häufigsten getroffen wird, wir kommen hier zusammen und was macht uns eigentlich aus? Also was ist uns wichtig? Wo wollen wir, dass unser Verein sich hinentwickelt? Und ich glaube, dann findet man relativ schnell Punkte, wo man kennzeichnen kann, für was man steht. Also zum Beispiel kann ja der eine Verein sagen, wir hatten einen Reit- und Fahrverein mit dabei, denen war natürlich das Thema Pferdewohl besonders wichtig. Das ist ja jetzt nicht anschlussfähig an viele andere Vereine, aber darüber konnten die sehr gut erklären, wie sie diesen Wert leben können und wie sie sagen können, das steht bei uns im Mittelpunkt. Und darüber hat man ganz viel erfahren über das Zusammensein und den Zusammenhalt vor Ort in diesem Verein. Und ich glaube, das ist gar kein so großes Hexenwerk, sondern und Werte sind auch nicht immer so ganz weit weg, sondern man kann mit relativ einfachen Fragen und mit einer kurzen Diskussion schon Wege finden, das noch stärker in die Vereinspraxis einzubringen.
Welche Rollen spielen Trainerinnen und Trainer bei der Vermittlung demokratischer Werte an junge Sportlerinnen und Sportler? Und wie kann da ein Verein sie unterstützen?
Auch idealtypisch könnte man jetzt ja sagen, oder andersrum, ich würde sagen, Trainerinnen und Trainer sind erstmal Vorbilder. Für viele junge Menschen sind die Bezugspersonen, sind eben nicht nur die VermittlerInnen von Sportangeboten und wie wirft man irgendwie den perfekten Korbleger oder wie macht man die beste Tanzchoreo, sondern die transportieren ganz viel. Oft sind sie ja auch in vielen Fällen auch bis vom Alter her ein bisschen näher an den SportlerInnen als jetzt ein Vorstand beispielsweise. Und deswegen können sie, glaube ich, über diese Vorbildfunktion schon ganz viel erreichen. Ich glaube, das hat natürlich auch viel mit einem Selbstverständnis zu tun. Also man könnte zum Beispiel als Verein sich überlegen, wir haben x ÜbungsleiterInnen, wir haben x TrainerInnen, Anzahl, und wie, also was ist sozusagen das Selbstverständnis, wie wir bei uns Training machen? Das spielt auch das Thema Kindeswohl bestimmt eine Rolle. Zu überlegen, wie schafft man ein Training, in dem sich alle Kids und Jugendlichen wohlfühlen. Das hilft schon total viel, weil das die Möglichkeit bietet, dass Kinder und Jugendliche sich dann auch melden, wenn es nicht so gut läuft. Oder aber auch den Mut haben zu sagen, dass sie vielleicht selbst etwas übernehmen wollen. Und das hat viel mit so einer Vereinskultur zu tun. Und wenn man die positiv gestaltet, dann hat das schon sehr viel Auswirkung auf das demokratische Miteinander im Verein. Von daher würde ich, oder aus meiner Beratungspraxis kann ich sagen, dass gerade die Rolle von ÜbungsleiterInnen, von TrainerInnen unglaublich wichtig ist im Verein, weil die am häufigsten in Kontakt sind mit den Mitgliedern und eben auch ganz oft das transportieren, was der Verein nach außen leben will. Von daher würde ich, wie ich vorhin gesagt habe, bei dieser Werteklärung, bei diesen einfachen Fragen, ist es, nachdem der Vorstand das vielleicht gemacht hat, auch total hilfreich, vielleicht mal die nächste Ebene anzusprechen und mit denen zu überlegen, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin. Und das ist eben auch das, was wir in unseren Prozessen immer anregen. Also dass das nicht nur im Vorstand geschieht und der entscheidet und dann steht es da irgendwo, sondern im besten Fall machen da möglichst alle Menschen, die irgendwie in dem Verein aktiv sind und vielleicht auch passiv mit dabei sind, so Ehrenmitglieder oder so, oder Eltern, irgendwie bei diesem Prozess mit. Weil das hilft nochmal, das Bild zu erweitern und andere Perspektiven reinzuholen. Und dann entwickelt sich eben sowas wie eine demokratische Kultur. Oder man erkennt, und das ist meistens der Fall, wir sind da eigentlich schon ziemlich weit. Beschreiben es vielleicht nur anders.
Du hattest das eben schon angesprochen an anderer Stelle. Mhm. Viele Vereine sind unsicher, ob sie sich politisch positionieren dürfen. Was müssen sie beachten, wenn sie für die Werte der Demokratie einstehen wollen?
Mhm. Ja, das ist dieser Neutralitätsdiskurs. Und ich glaube, also vielleicht, da würde ich tatsächlich einen kleinen Werbeblock machen, nochmal für unseren Podcast Tauziehen. Da haben wir auch zwei Folgen zum Thema Neutralität. Und ich glaube, das ist an der Stelle total relevant, als Verein wiederum zu überlegen, für was stehen wir. Und wenn es darum geht, wie kann man das machen, ohne sich vielleicht auch in irgendwelche rechtlichen Probleme rein zu manövrieren. Ich würde als Verein immer wieder gucken in die Satzung. Was haben wir denn da niedergeschrieben? Steht da irgendetwas zum Thema Werte? Steht da irgendetwas zu unserer Verfasstheit? Worauf berufen wir uns? Dann ist es natürlich viel einfacher zu argumentieren. Wir rufen mal auf zu sich an der Demo für Demokratie zu beteiligen. Als Verein ist es auch immer möglich, und das ist quasi auch die gesellschaftspolitische Rolle, die Vereine haben, sich zu aktuellen, tagesaktuellen politischen Geschehnissen zu positionieren. Das widerspricht überhaupt nicht einem Satzungszweck und führt auch überhaupt nicht zu Problemen, was die Gemeinnützigkeit oder so angeht. Es ist nur darauf zu achten, zum einen wirklich die parteipolitische Neutralität, also auf eine Demo aufzurufen, die dezidiert eine Partei angreift, ist schwierig, würde ich quasi auch aus strategischen Gesichtspunkten nicht machen. Und ist, glaube ich, auch rechtlich nicht so einfach. Aber man kann natürlich sagen, man positioniert sich klar gegen gewisse Werte, die eine Partei bricht. Also wenn es um das Thema Rassismus geht und Antidiskriminierung ist ein zentraler Wert im Sport in Deutschland, dann kann man sagen, wir gehen dagegen auf die Straße, dass rassistische Themen gesetzt werden in der Politik. Dann ist noch darauf zu achten, vielleicht noch als kleiner Service-Hinweis sozusagen, das eben nicht zu regelmäßig zu machen. Also der Sportverein ist von der Satzung her erstmal ein Sportverein. Und das ist kein politischer Agitationsraum. Man kann sich natürlich auch in regelmäßigen Abständen zu politischen Themen äußern, aber eben nicht quasi jeden Montag zu einer Demonstration aufrufen. Ich glaube, da das ist relativ einleuchtend, dass das dann dem Satzungszweck nicht mehr entspricht. Und vielleicht noch so viel, und das kann man ja vielleicht auch verlinken in den Shownotes, es gibt mehrere sehr gute Papiere, auch Rechtsgutachten dazu, was dieses Thema Neutralität angeht. von der Sporthochschule Köln. Die haben sich das betrachtet im Auftrag der DSJ und konnten, finde ich, auch sehr gute Handlungsoptionen beschreiben, wie können Vereine gerade agieren. Und wir haben das aber auch zusammen mit euch vom Landessportbund letztes Jahr ein FAQ entwickelt, also ein quasi als ein Frage-Antwort-Katalog, wo auch nochmal viele Fragen dazu beantwortet werden, der auch auf der Website abrufbar ist. Und im allergrößten Zweifelsfall immer wieder gerne den Hörer in die Hand nehmen oder eine E-Mail schreiben und dann können wir bestimmt im kurzen Gespräch auch klären, wie wir da unterstützen können.
Wie können Vereine mit Mitgliedern umgehen, die rechtsextreme Positionen vertreten und das Vereinsklima damit erheblich negativ beeinträchtigen? In welchen Fällen ist so ein Ausschluss überhaupt realistisch?
Ausschluss ist ja ein Thema, das immer wieder gerufen wird. Das erleben wir übrigens ja auch gerade in der aktuellen Debatte, diese verkürzte Migrationsdebatte, die gerade geführt wird, quasi Menschen auszuschließen, rauswerfen und dann ist alles gut. So, das ist natürlich ja ein sehr verkürztes Denken und ich glaube auch, dass ein Vereinsausschluss sehr vielleicht die Ultima Ratio, also das letzte Mittel sein sollte in einem Prozess. Ich glaube, es gibt gute Gründe, irgendwann es zu tun, sozusagen. Und es gibt ja auch im Handwerkszeug der Vereine die Möglichkeit dazu. Dazu sage ich gleich noch was. Aber in unseren Beratungsprozessen würden wir quasi das immer nur ans Ende einer langen Kette von Interventionen stellen. Denn zum einen, die Person, die man aus dem Verein ausschließt, ist ja nicht weg, sondern die ist ja weiter in einem Ort aktiv und vielleicht verteilt sie weiterhin ihr komisches Gedankengut. Vielleicht ist die Person aber auch noch gar nicht so gefestigt in ihrer Haltung und kann im Verein, in einem sozialen Umfeld noch anders eingefangen werden. Ich glaube, das sind wichtige Perspektiven, die man auf so ein Thema einnehmen muss. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit für einen Verein zu agieren. Und da ist das Thema, was in der Satzung oft als vereinsschädigendes Verhalten beschrieben wird, relevant. Und auch dazu gibt es jetzt ein ganz neues Rechtsgutachten, auch vom besagten Professor Dr. Martin Nolte, auch über die DSJ. Und Caroline Bechtel hat da noch mitgearbeitet. Und die haben sich das eben angeschaut. Was heißt denn dieses vereinsschädigende Verhalten aus juristischer Sicht? Und auch dazu haben wir eine Folge aufgenommen. Ich glaube, da ist es relevant, einfach sozusagen als Quintessenz auch da die Satzung nochmal anzuschauen und zu überlegen, wie beschreiben wir vereinsschädigendes Verhalten? Also ist zum Beispiel das Mitlaufen auf Demos von rechtsextremen Parteien schon vereinsschädigend, weil die Menschen quasi als Vereinsmitglieder bekannt sind? Was ist der Unterschied zwischen einem Vereinsfunktionär und einem einfachen Mitglied? Alle solche Sachen könnte man sich da betrachten und dann überlegen, welche Sanktionsmöglichkeiten gibt es. Der Vereinsausschluss ist auch aus gutem Grund besonders schwierig. Wir erinnern uns an die NS-Zeit und den vorauseilenden Gehorsam oder beziehungsweise sogar noch bevor die Gesetze der Nazis erlassen wurden, haben Vereine schon Menschen ausgeschlossen. Und das ging damals sehr einfach und es geht heute nicht mehr so einfach. Es gibt quasi rechtliche Hürden und das ist sehr wichtig, dass es die gibt, weil die Vereinsmitgliedschaft ist quasi das höchste Gut. Also die Mitglieder sind das höchste Gut eines Vereins und die müssen besonders geschützt werden. Von daher, genau, ich würde allen Vereinen raten, die in dieser Fragestellung auch sich bewegen, erstmal auf jeden Fall in dieses Gutachten zu schauen. Das ist zwar rechtswissenschaftlich und an manchen Stellen ein bisschen komplex, aber es ist trotzdem auch, finde ich, hilfreich und gleichzeitig auch wiederum die Einladung, sich an den Landessportbund oder uns zu wenden. Und dann kann man zusammen zumindest mal drüber nachdenken, was sind die nächsten Schritte.
Danke, Nico, dass wir nochmal mit dir über das Thema Demokratiestärkung im Sport reden konnten. Bis bald!